Ich beginne heute meine Predigt mit Gedanken von einem Geigenbauer. Ich bin ja Geiger, von einem Geigenbauer namens Martin Schleske, und der hat ein Buch geschrieben, Der Klang. Und da zitiere ich jetzt einiges und gebe einige Gedanken weiter. Die Alten wussten, wie man Sänger findet. An den reißenden Stellen der Gebirgsflüsse, so berichten die, deren Familien von jeher in der Tradition des Geigenbaus verwurzelt waren, standen ihre Väter und lauschten dem Aneinanderschlagen der Stämme, die sie täglich durch die Fluten hinab ins Tal flößten. Einige der Stämme begannen im Wasser zu schwingen, zu singen, zu klingen. Unter den vielen Stämmen erkannten die Meister so jene besonderen Sängerstämme für den Bau ihrer Geigen. Die Sängerstämme wachsen meist unter mühevollen, manchmal gar widrigen Bedingungen. Nur wenige Gegenden der Alpen erfüllen die Anforderungen an ein gut klingendes Holz. Nicht nur Höhe, Steigung, Himmelsrichtung, Windrichtung und Klima, selbst die Art des Bodens, auf dem das Holz wächst, wird dem Instrument zum Klang. Auf mageren Böden, wo sie in den Widrigkeiten und Anfechtungen des Alltags durchzuhalten gelernt haben, bilden sie das Klangholz. Dort wächst es in seiner Widerstandskraft und seinen schwingungsfälligen Zellen. Was hier oben über 2 oder 3 Jahrhunderte hinweg langsam wuchs, hat nichts mit den üblichen weitjährigen Fichten gemeint, die im Tal wachsen. Diese sind schnell in die Höhe geschossen und ihre Zellwände sind deshalb nicht belastbar. Im milden Klima haben sie breite Jahresringe und bis spät in den Herbst hinein ihr schweres Spätholz gebildet. Ihre Zellen sind dickwandig und kurzfasrig. Der Spätholzanteil verdirbt den Klang und ihre Äste reichen im Stamm bis weit nach unten. Da findet das Charisma der Geige, ihr Klang, keine Substanz. Ganz anders ist es mit den Giganten der Gebirge, die knapp unterhalb der Baumgrenze in rauem Klima auf mageren Böden sehr langsam wachsen und gerade dadurch eine große Festigkeit erlangen. In dieser Substanz liegt die Berufung zum Klang. Höhe, Steigung, Himmelsrichtung, Windrichtung, Bodenbeschaffenheit und Klima. Gott hat bis ins Kleinste hinein im Blick, was es für Bedingungen braucht, für solch einen Sängerstamm. Und genauso hat er bis ins Kleinste hinein im Blick, was jeder für uns für Bedingungen braucht, um seine Berufung zu leben. Er sorgt für uns. Er weiß genau, was wir brauchen, viel besser als wir. Wir machen immer wieder neue, vermeintlich gute Vorschläge, wie Gott unser Leben verbessern könnte. Doch wir vergessen dabei so oft unsere Berufung. Wir wollen ins Tal hinab, wo wir schnell wachsen, wo es einfach ist, warm und schön. Und groß werden und so sein wie die vielen anderen. Nicht alles Mühsame ist gegen uns. Nicht alles Einfache ist ein Segen. Auf fetten Böden im milden Klima der Niederungen wachsen die Bäume kraftvoll und schnell. So sind oft auch unsere Optionen unseres materiellen und geistigen Reichtums, den wir für Segen halten, fett und schnell gewachsen, doch ungeeignet zum Klang. Wie viel unserer Kraft und Energie vergeuden wir mit unserer ewigen Unzufriedenheit, mit unseren Lebensumständen? Wir leben in der Angst, zu kurz zu kommen. Auch das ständige Vergleichen mit anderen ist ein Ausdruck davon, dass wir unsere persönliche Berufung nicht kennen oder immer wieder aus dem Blick verlieren. Dabei macht das Vergleichen gar keinen Sinn, denn Gott hat für jeden von uns ein eigenes, spezielles Lebensziel, eine besondere Berufung, die man nicht mit anderen vergleichen kann. Soweit zum Beginn meiner Predigt Gedanken aus diesem Buch Der Klang. Meine persönliche Berufung leben, wie sieht so ein Leben aus? Dazu möchte ich euch heute Morgen einen jungen Mann vorstellen aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Er ist 623 vor Christus geboren in Juda, im Süden von Israel. Der Sohn des Busi, er ist hineingeboren in eine Priesterfamilie. Das Nordreich war zu dieser Zeit von den Assyrern schon vollständig zerstört worden. Und als der junge Mann gerade mal 11 Jahre alt ist, besiegten die Babylonier die Assyrer und wurden nun zur bestimmenden Militärmacht. Im Jahr 605, er ist 18 Jahre alt, da steht Nebukadnezar mit seinem Heer vor Jerusalem. Und es kommt zu einer ersten Deportationswelle. Da musste damals der Daniel und seine Freunde, Sadrach, Mesach und Abednego, die mussten damit. Und der gesamte Tempelschatz wurde auch von Nebukadnezar mitgenommen. Und dann 8 Jahre später kommt es zu einer zweiten Deportationswelle, 597. Der junge Mann ist gerade 25 Jahre alt und da muss er auch mit. Er muss mit ins verhasste Babylon, an den Fluss Kebar, irgendwo im Nirgendwo, hunderte Kilometer weg vom Tempel in Jerusalem. Was soll bitte ein Priester ohne Tempel jetzt machen? Was ist mit seiner Berufung, mit seiner Ausbildung, mit seinem Lebensinhalt, mit seinen Lebensplänen? Alles ist völlig sinnlos geworden. Das war im Jahr 597 vor Christus. Wir leben im Jahr 2026 nach Christus und kennen auch solche Lebensstürme, solche, ich nenne es mal heute Morgen, biografischen Fehler. Da stimmt doch was nicht bei mir in meinem Leben. Das hätte doch nie passieren dürfen. Dieser tödliche Unfall, diese Diagnose, diese Scheidung, dieser Streit, diese Insolvenz, diese Arbeitslosigkeit, diese Suchtabhängigkeit, diese Gemeindekrise, das hätte es doch nicht geben dürfen. Man hat den Eindruck, man lebt im falschen Film. Man findet sich plötzlich an der Baumgrenze, irgendwo ganz weit oben, unter schwierigsten Bedingungen. Was mache ich hier? Gott, hast du einen Fehler gemacht? Was soll das hier? Wozu soll das gut sein? Wie soll das weitergehen? Und eins scheint klar zu sein, also hier muss man schnellstens wieder weg. Aber es geht nicht. Man kann den Film nicht zurückspulen. Das ist ein Albtraum, ich muss aufwachen. Aber das stimmt nicht. Ich bin jetzt hier und es bleibt eine deprimierende Realität. Unser junger Mann kämpft sich irgendwie als Migrant, als Heimatloser durch. Nun saß er auch, wie die vielen anderen, an den Wassern zu Babeln und weinte und dachte an Zion, wie es im Psalm 137 heißt. Und das ging ein Jahr lang, 2 Jahre, 3, 4, 5 Jahre ging das, bis sich da was geändert hat. Er war inzwischen 30 Jahre alt. 592 vor Christus, da passiert aber nun etwas Außergewöhnliches. Da passiert das völlig Unerwartete. Da ändert sich sein Leben schlagartig, denn der Himmel geht auf. Und bevor ich jetzt den Predigttext lesen möchte, möchte ich euch sagen, wer das eigentlich ist, der junge Mann. Auf Deutsch heißt sein Name Gott macht stark, Gott macht fest. Wer ist denn das? Er heißt Hesekiel. Und ich lese mal aus dem Buch Hesekiel die ersten Verse vor. Im 30. Jahr, am 5. Tag des 4. Monats, als ich inmitten der Weggeführten am Fluss Kebar war, tat sich der Himmel auf und ich sah Erscheinungen Gottes. Am 5. Tag des Monats, es war das 5. Jahr, nachdem der König Joachim gefangen weggeführt war, da geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester im Lande der Chaldäer am Fluss Kebar. Dort kam die Hand des Herrn über ihn. Der Himmel geht auf. Gott ist ja auch am ungeliebten Ort. Hesekiel dachte, Gott hat ihn verlassen. Hier im Exil, da kann Gott nicht sein. Gott ist ja in Jerusalem daheim. Aber das stimmt nicht. Gott ist da, Gott ist vor Ort. Und wie Gott da ist, der Himmel geht auf. Hesekiel hat sicher oft in Gedanken sich der Vergangenheit zugewendet. Ja, damals in Jerusalem, am Tempel, ja, das war eine gute Zeit, aber jetzt. Und jetzt geht der Himmel auf und jetzt eröffnet Gott ihm Zukunft. Jetzt kann er nach vorne blicken. Gott ist da. Wie zeigt sich das jetzt? Wie geht denn der Himmel auf? Das Erste ist, und Hesekiel sah, der sieht was. In einem Kommentar heißt es dazu, ich zitiere, nun folgt jene rätselhafte Schau von Gottes Thronwagen, die mit ihren Bildern unser dreidimensionales Denken sprengt. Probier doch mal heute Mittag das Kapitel 1 aus dem Hesekiel zu lesen, dann werdet ihr merken, da kommt man mit dem dreidimensionalen Denken, das ist das mit den Rädern und Augen und vorwärts, rückwärts gleichzeitig und so weiter. Lest es mal. Ein Blick hinein in Gottes Herrlichkeit darf dieser Hesekiel tun. Er sieht Gott und er beschreibt es in beeindruckenden Formulierungen, aber er ringt, dass es irgendwie geht. Und wenn man das liest, ist dann auch schnell klar, wenn Gott in dieser Herrlichkeit unterwegs ist, dann ist er der, der regiert, der Macht hat, der bestimmt, der klärt, was in der Geschichte passiert. Gott bestimmt, was in der Welt passiert. Ich habe am Jahreswechsel so einige Jahresrückblicke 2025 angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch macht. Was ist so alles passiert im letzten Jahr in Deutschland, auf der Welt? Und manches ist wirklich erstaunlich und manches ist auch erschreckend. Und ich denke, da brauchen wir, wenn wir sowas uns klar machen, immer wieder einen geöffneten Himmel. Wir brauchen diesen anderen Blick. Da gilt es, auf Gott zu sehen. Nicht nur, was irgendwelche Wissenschaftler für Prognosen aufstellen und auch nicht, was unsere Politiker dann da irgendwie in ihren Plänen und Wunschideen und Koalitionspapieren mit Finanzvorbehalt schreiben und nachher wird es doch irgendwie anders, sondern da braucht's diesen Gott, der regiert. Hesekiel bekommt einen Blick für die Realität unserer Welt aus der Sicht Gottes. Er bestimmt. Und das Zweite, was passiert, außer dass Hesekiel was sieht, das Zweite ist, Hesekiel hört etwas. Das Wort Gottes geschieht zu ihm. Und jetzt kommen im Buch Hesekiel zwei Kapitel lang die Berufungsgeschichte von Hesekiel. Und ich möchte ein paar kurze Abschnitte daraus lesen. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah, und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir, und sie war außen und innen beschrieben. Und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Und sprach zu mir, du Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie und sie war in meinem Mund so süß wie Honig. Hesekiel hört etwas. Er hört seine Berufung. Er soll nicht Priester sein, er soll Prophet sein. Und damit wird für ihn schlagartig klar, warum er in diesem unmöglichen Ort ist. Gott hat ihn dort als Sprachrohr für ihn jetzt berufen. Er soll die Menschen, die im Exil leben müssen, seine Worte weitergeben. Nicht der Dienst im Tempel in Jerusalem, sondern hier am Fluss Kebar, das ist jetzt dran. Seine Situation ist kein biografischer Fehler, sondern sinnvolle, zielgerichtete Planung Gottes. Aus Hesekiel, dem jungen Mann am ungeliebten Ort, wird ein Berufener. Aus Hesekiel mit dem biografischen Fehler wird ein Gesegneter, der für andere zum Segen wird. Hesekiel hat seine Berufung, seine persönliche Berufung gefunden. Der Himmel geht auf. Auch über uns? Fragezeichen. Der Himmel geht auf. Der geht nicht auf durch politische oder wirtschaftliche Mächte, durch Konferenzen oder diplomatische Deals, auch nicht durch Geld mit milliardenschweren Sondervermögen, auch nicht durch KI oder soziale Medien wird er geöffnet. Wenn der Himmel aufgeht, macht Gott den Himmel auf. An Weihnachten haben wir es gefeiert. Gott macht den Himmel auf. Er kommt uns nah, er kommt herein in unser Leben als Menschen. Und er spricht auch mit jedem von uns. Er hat für jeden von uns so eine persönliche Berufung. Und die gilt es zu finden. Egal, wie unsere biografischen Fehler auch aussehen mögen, egal, wo es uns hin verschlagen hat. Und wenn es wie bei Hesekiel an einem wirklich extrem lebensfeindlichen Ort sein sollte, wenn Gott den Himmel aufmacht, ja dann kann in unserem Leben, übrigens sich auch in unserer Gemeindesituation, etwas ändern. Was gibt es heute für manche merkwürdige Wünsche zum Jahresanfang? Der Markus Liebel hat letzte Woche das auch aufgegriffen, dass man sich da was wünscht. Was gibt es da für Ideen? Was könnte ich noch alles brauchen und was könnte ich noch reisen und wen könnte ich noch treffen? Was könnte ich noch alles machen, dass sich mein Leben füllt? Von unserem Text her wäre die angemessene Bitte, Herr, mach den Himmel auf. Mach mir klar, was in meiner Situation, in meinen Lebensumständen jetzt für mich dran ist. Was hast du für eine Berufung, für einen Auftrag, für einen Plan mit meinem Leben? Meine persönliche Berufung leben. Wie sieht so ein Leben aus? Und jetzt ist klar, nicht alle 10.000, die im Exil waren oder noch mehr, sind zum Propheten berufen worden. Das war was Besonderes. Nicht alle Bergfichten werden zu Geigen und schönen Celli verarbeitet. Es gibt auch ganz andere Bäume, die haben andere, da hat Gott einen anderen Plan. Aber Gott hat mit jedem von uns, den er gemacht hat, einen Plan. Da passt diese Legende, ich glaube, die kennen die meisten hier, von den drei Bäumen. Die drei Bäume, die gedacht haben, aus ihrem Leben wird was ganz Besonderes. Der eine dachte, ich werde eine Schatzkiste und der andere, ich werde ein Riesenschiff und was weiß ich. Und dann, um das kurz zu machen, die werden gefällt. Ein paar Bretter, so baumarktmäßig, werden da Balken draus gemacht und dann wird irgendwie so eine Futterrinne zusammengezimmert und ein kleines Schiffchen da. Und dann stellt sich aber heraus, weil Gott bestimmt, dass ausgerechnet in diese Futterkrippe dann das Jesusbaby hineinkommt und dieser Baum dann doch eine besondere Berufung hat. Und in dieses kleine Boot da steht plötzlich Jesus und predigt zum Volk auf dem See Genezareth und der Fischzug des Petrus passiert mit diesem kleinen Schiffchen da. Und der dritte Baum, der hat irgendwie zwei Balken, das sind dann die Kreuzesbalken, wo Jesus, der Retter und Erlöser dieser Welt, hängt. Aus so einer Geschichte, da wird deutlich, dass Gottes Pläne manchmal unerwartet sind für uns und manchmal zu etwas Größerem führen, als wir uns selber wünschen und denken und vorstellen können. Meine persönliche Berufung leben. Wie sieht sowas aus? Und ich möchte das jetzt zum Schluss meiner Predigt nochmal etwas konkretisieren und auch nochmal die Gedanken etwas zusammenfassen. Auch für dich geht 2026 oder für uns geht der Himmel auf. Was kann das bedeuten? Ein erster Gedanke ist eine Standortbestimmung. Wo bin ich denn eigentlich gerade? Bin ich eigentlich am Platz, wo Gott mich hingestellt hat? Das ist ja nicht selbstverständlich. Bei Hesekiel, der hatte keine Wahl. Der war einfach dabei. Aber wir haben ja manchmal die Wahl. Der Jona hört, geh nach Ninive und er geht in die andere Richtung und landet auch im Sturm irgendwie. Wo bin ich denn gerade? Was ist mein Standort? Bin ich an dem Platz, wo ich von Gott her sein soll? Das ist eine wichtige Grundfrage. Ich war so Mitte 40, irgendwie Lebensmitte, und da habe ich ein Sabbatjahr gemacht als Lehrer und dann war das die Hauptfrage, der Hauptfokus von diesem Jahr: Herr, hast du noch mal was anderes mit mir vor? Geht es irgendwie in die Mission oder eine andere Schule, ein anderer Wohnort, andere Gemeinde, irgendwas anders? Was könnte da noch alles kommen? Oder an dem Ort bleiben, wo du bist? Und dann hat sich das für mich in dem Sabbatjahr bestätigt. Reinhard, du kannst ruhig da in deiner Schule, an deinem Platz, an deinem Ort, bleib da, mach weiter so, alles gut. Ja, das muss man mal fragen, das darf man mal fragen. Herr, ist es gerade jetzt der richtige Platz? Standortbestimmung. Und dann hat Hesekiel etwas gesehen, das hat was mit unserer Blickrichtung zu tun, mit unserem Fokus zu tun. Wo gucken, wo schauen wir hin? Weg vom Chaos dieser Zeit, weg, was weiß ich, auch von den Abendnachrichten und alles, was es gibt, das kann man ja zur Kenntnis nehmen, aber wir brauchen immer wieder den Blick, wie Hesekiel, zu Gott, zu seiner Herrlichkeit, zu dem, dass er Geschichte schreibt. Er ist Realität und ihn darf ich fragen nach meiner persönlichen Berufung. Herr, was ist eigentlich in meinem Leben dran? Was hast du dir bei mir gedacht? Paulus sagt mal, vor Grundlegung der Welt hat sich das Gott schon überlegt. Was ist meine persönliche Berufung? Und wenn wir das fragen, dann wird es eine Antwort geben. Gott redet zu uns. Das ist die Standardformulierung bei den Propheten im Alten Testament. Da geschah des Herrn Wort zu Hesekiel zum Beispiel. Das sind nicht nur einfach Worte, sondern in Gottes Worten steckt die Handlung und die Ausführung dessen, was gesagt wird, gleich drin. Das ist nicht wie bei uns Menschen. Man hat manchmal gute Wunschideen, wie es werden könnte, aber dann wird es doch ganz anders. Wenn Gott spricht, dann geschieht's. Wenn er gebietet, dann steht's da. Kennst du die Stimme Gottes in deinem Leben? Hast du ihn schon gehört? Ist über deinem Leben der Himmel auf und Gott redet hinein und kann dir Gedanken weitergeben, deine persönliche Berufung. Hesekiel ist am ungeliebten Ort im Exil gelandet, in der Fremde, unter schwierigen Bedingungen. Er bekommt seine Lebensberufung und damit verändert sich für ihn alles. Allerdings, das möchte ich hier deutlich sagen, wer das Buch Hesekiel kennt, über 40 Kapitel, das ist ein schwieriger Weg, ein schwieriges Leben. Das ist nicht leicht. Das ist keine angenehme Botschaft. Klage, Weh und Ach muss er ausrichten und wird dadurch aber trotzdem zum Segen für seine Zeitgenossen. Die Menschen dort bekommen von Gott ein Wort. Und das mal nur am Rande. Ein Teil von dem, was Hesekiel gesagt hat, geht noch über unsere Zeit hinaus. Auch wir sind heute Gesegnete durch Hesekiel, durch das, was Gott ihm gesagt hat. Manches von dem, was der geredet hat, liegt noch bei uns in der Zukunft. Das werden wir noch sehen, das wird noch kommen. In diesem weiten Horizont darf er als Prophet wirken. Wenn du deine Lebensberufung noch nicht kennst, wenn du vielleicht über manche geschlossene Tür, manche Belastung, manchen scheinbaren biografischen Fehler dich wunderst, dann ist es höchste Zeit, Gott um einen geöffneten Himmel zu bitten. Das ist der passende Wunsch für dieses Jahr zum Beginn. Gott hat dich gemacht, begabt und in diese Lebenssituation gebracht. Er hat für dich einen Plan. Das nächste, sei geduldig. Bei Hesekiel ging es nicht in 5 Tage, auch nicht in 5 Monate. Wir haben es gehört, 5 Jahre lang passiert erstmal gar nichts. Gott hat manchmal so viel Zeit. Bei Abraham 25 Jahre Zeit, bis der Isaak kommt. Bei Mose 40 Jahre ist er da in der Wüste, bis er seine Berufung hört. Also man kann Gott nicht unter Druck setzen. Also bis nächsten Mittwoch, Gott, muss es aber klar sein. Sondern es gilt zu warten. Geduldig sein. Gott wird reden. Er hat den richtigen Kairos, den richtigen Augenblick auch für dein Leben, wo er dir das klar machen kann. Aber dann, wenn er redet, das ändert. Und dazu braucht es Geduld und Durchhaltevermögen. Und noch ein letztes. Wenn deine Berufung dann klar ist, dann muss man natürlich auch entsprechend leben. Dann gilt es, auch entsprechend zu handeln. Können wir mal lesen, ab Kapitel 4, was dieser Hesekiel da alles zu tun hatte. Da möchte ich nicht tauschen. Es gilt, das zu leben. Es war in der Zeit, gerade von meinem Sabbatjahr, irgendwie 20, 25 Jahre her, da habe ich mal versucht, für mich persönlich aufzuschreiben, Reinhard, was ist eigentlich deine persönliche Berufung? Also was sind die Stichworte in deinem Leben, wo man sagen kann, das ist das speziell für dich, von Gott her. Und ich habe damals 4 Stichworte aufgeschrieben und habe das dann auch immer wieder alle paar Jahre mal gelesen. Stimmt's noch? Ist das noch so? Und ich würde sagen, ja, das gilt. Ein Stichwort war Musik. Gott hat mich da begabt. Und Musik und Glaube hat sich immer in meinem Leben verknüpft. Eine Berufung, musikalisch zu leben. Ja, klar. Und das zweite war Lehre, biblische Lehre. Ich habe schon ganz früh viel mit der Bibel, ein ganzes Leben lang bin ich mit der Bibel unterwegs. Das spielt immer eine Rolle und wird auch so bleiben. Das dritte Stichwort, das war mir am Anfang gar nicht klar, weil das so selbstverständlich war, ist Gebet. Ich war immer bei denen, die gebetet haben. Und wenn man das mal weiß, das ist eine Berufung für mich, dann öffnet es auch eine Freiheit. Auch in der Gemeinde ist das ein wichtiger Gedanke. Es müssen nicht alle im Gebetskreis sein. Ja, natürlich nicht, sondern dort sind die, die zum Gebet berufen sind. Und die anderen sind an einem anderen Ort. Die haben eine andere Berufung. Die kommen gerade nicht dahin, sondern für die hat Gott was anderes. Dann kann man da ganz viel frei lassen und muss nicht die Köpfe schütteln. Ach so, jetzt bin ich da an meinem Büchertisch und ich dachte, 50 Leute kommen auch zum Büchertisch. Und nein. Gott hat eine persönliche Berufung für dein Leben. Und das vierte, was bei mir immer eine Rolle gespielt hat, war Leitung. Ich habe Jungschar und Jugendkreis und Jugendchor und Gremien und Freizeiten und was weiß ich, irgendwas mit Leitung. Das hat natürlich auch mit meiner Berufswahl dann zu tun gehabt, dass als Lehrer, Musiklehrer, da steckt es natürlich auch mit drin, dieser rote Faden. So einen Faden gibt es bei dir auch. Aus Gottes Blick, ja. Und den gilt es zu erkennen und dann natürlich auch zu leben. Denn das Erste, was wir hier in der Gemeinde gemacht haben, als wir hier angelandet sind, war ein Gebetskreis gegründet. Ja klar, das ist ja naheliegend, wenn man zum Gebet berufen ist. Und bei dir ist es ganz anders. Je nachdem, was Gott für dich vorgesehen hat. Vielleicht wäre das eine Idee für den Nachmittag, Kachelofen oder Kamin anmachen und mal aufschreiben, was sind denn die Stichworte Gottes für mein Leben? Entsprechend leben. Jesus sagt mal, das ist ein schmaler Weg, den man da geht. Und das sind wenige. Auch das gehört zur Berufung dazu, dass man sich manchmal wundert, wo sind denn alle anderen? Und Gott sagt, nix alle anderen, du gehst deinen Weg. Den darf man gehen. So, ich denke, es ist deutlich geworden, was es ausmachen kann, wenn man eine persönliche Berufung gehört hat. Wenn man, ich habe hier am Schluss nochmal diesen großen Sängerstamm da versucht, als Bild mitzubringen, dass man an dem Ort ist, wo Gott aus unserem Leben das machen kann, was er für uns vorgesehen hat. Und dadurch werden wir selber gesegnet und werden für andere zum Segen. Es kann sein heute Morgen, dass du sagst, mir ist meine Lebensberufung noch gar nicht klar. Vielleicht wäre dann das der richtige Moment, mal unters Kreuz zu gehen und darüber beten zu lassen. Ich brauche das, ich möchte es hören. Und vielleicht ist für manche andere wieder dran, mal eine Bestätigung der Berufung zu hören von Gott her. Abraham hat es öfters gehört. Du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein, steht mehrmals. Solche Berufungen, Herr, mach doch bitte meine Lebensberufung mir noch einmal fest und klar, dass ich da weitergehen kann. Zum Segen für mich selber und zum Segen für die anderen. Amen. Ich würde gern mit euch beten, wenn es möglich ist,